Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Herzlich willkommen zum Podcast von Religionen. Ich bin Kirsten Dietrich. Heute wird's vorweihnachtlich mit allen Sinnen.
Weihnachtsturm, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum.
Weihnachtston und Weihnachtsduft, auf dem Papier mag die Adventszeit besinnlich heißen, eigentlich ist sie aber doch eher sinnlich. Glühweinduft und Glöckchen klingeln, ein Potpourri für alle Sinne. Und deswegen geht's jetzt eine Stunde lang um das Zusammenspiel von Sinneseindrücken und religiösem Empfinden. Wir räuchern und duften, tanzen und rauchen. Weihnachten hat diesen bestimmten Geruch. Aber natürlich sind duftende religiöse Rituale nicht auf diese Zeit beschränkt. Vom Weihrauch in katholischen Kirchen bis zu Räucherstäbchen vor buddhistischen Schreinen, in vielen religiösen Traditionen wird zu Ehren des Göttlichen geräuchert und damit auch geduftet. So sehr, dass der Geruch dieses Räucherwerks fast automatisch mit dem entsprechenden Tempel oder auch der Kirche oder Kathedrale verbunden wird. Dabei geht es natürlich nicht nur um den Wohlgeruch. Gerd Brendel war in verschiedenen Tempeln zu Gast und hat nach den religiösen Gedanken hinter dem duftenden Rauch gefragt.
Es ist eine Neumondnacht und wie in hinduistischen Tempeln auf der ganzen Welt versammeln sich auch hier in Berlin die Gläubigen zur Andacht im Sri Ganesha Mandir, vor dem Allerheiligsten mit dem elefantenköpfigen Gott Ganesha. Sein Standbild und die von Durga, Krishna, Hanuman, Sita, Rama und einem halben Dutzend anderer Götter verwandeln die schlichte Lagerhalle in einen heiligen Raum, in eine Begegnungsstätte mit dem Göttlichen und dem ganzen Universum.
Uns geht um die fünf Elemente,
erklärt Krishnamurti. Der ältere Herr kümmert sich seit seiner Pensionierung um den Rohbau nebenan. Aber bis der neue Tempel fertig ist, gelten hier die frommen Hausregeln.
Wenn die Tempel reinkommen, da müssen die fünf Elemente antasten. Deswegen zieht man Schuhe aus und tastet man die Erde mit den Barfuß.
Okay.
Und dann kommt man rein, dann macht man Feuerzeremonie für den Gott und nimmt man ja die Feuer als Antastung.
Damit meint Krishnamurti die Flamme der Öllampe, mit der der Priester erst um das Götterstandbild einen Kreis zieht und die er dann über die Köpfe der Gläubigen schwenkt. Später wird der Priester jedem etwas von dem Wasser mitgeben, mit dem vorher die Götterbilder gereinigt wurden. Erde, Feuer, Wasser. Mit allen Elementen verbinden sich so die Gläubigen. Das vierte Element, die Luft, steigt in dünnen Rauchschwaden auf. Von den Räucherstäbchen zu Füßen von Krishna, Durga, Hanuman, Ganesha und all den anderen.
Deswegen benutzt man den Räucherstäbchen im Tempel, wenn wir reinkommen, durch die Einatmung der Räucherstäbchen.
Räucherwerk ist nicht nur auf dem indischen Subkontinent seit Jahrtausenden bekannt, als Natursinnbild und Götternahrung, sondern in ganz Asien. In Indien werden dazu dünne Bambusstäbchen mit einer Paste aus wohlriechenden Hölzern wie Sandelholz bestrichen. In Südostasien oder in China kommt das Räucherwerk in den konfuzianischen und buddhistischen Tempeln von Spiralen oder 2 Meter hohen Räucherkerzen, die oft kunstvoll mit Drachenfiguren verziert werden. Im buddhistischen Fuguangshan-Tempel im Berliner Norden stecken die Joss-Sticks, die Götterstäbe, in einem Messingkessel vor den vergoldeten Buddha-Statuen. Jeden Sonntagvormittag eröffnet die Ordensfrau und Vorsteherin des Tempels, Miao Xiang, die Andacht mit dem Luxiang San, dem Lobpreis Buddhas und des Weihrauchs.
Der Weihrauch im Räuchergefäß ist entzündet. Alle Welten des Dharma erfüllt er mit seinem Duft. Die ozeanweite Versammlung der Buddhas nimmt ihn von Ferne wahr. Glückverheißend sind die Wolken, die sich jetzt überall hin ausbreiten. Weil wir mit aufrichtigen Herzen bitten, erscheinen nun alle Buddhas hier.
Der Rauch steigt empor zu den 3 Buddhas mit ihrem ewigen Lächeln. Der mittlere symbolisiert den historischen Buddha und Religionsgründer Gautama Buddha. Zu seiner Geburt soll es der Legende nach Blütenblätter geregnet haben und die Luft sei erfüllt gewesen von Sandelholz und anderen Wohlgerüchen.
Das ist ein Opfergabe.
Erklärt Miao Xiang, die hier alle ehrfurchtsvoll Meisterin nennen nach der Andacht.
Wir opfern solche Weihrauch, nicht Weihrauchröhrstäbchen zum Buddha. Und das ist eine Verbindung zwischen uns.
Die Räucherkerzen dienen also quasi als Brückenpfeiler auf dem direkten Weg zur himmlischen Welt. Mit ihren vielen Verkörperungen Buddhas und den Bodhisattvas, erleuchteten Wesen, die den Menschen hilfreich zur Seite stehen. Und das Räucherwerk ist keine Einbahnstraße. Davon zumindest sind die Tausenden überzeugt, die sich jedes Jahr zum chinesischen Neujahrsfest vor den Tempeln drängen. In Taiwan wird der fromme Wettlauf sogar live übertragen.
Dann stürmen alle nach vorne und derjenige, der als erster sozusagen Weihrauchstäbchen reintut, der bekommt dann viel Glück. Und dementsprechend gibt es einen großen Andrang.
Ja, das denkt jeder Chinese.
Das denkt jeder Chinese.
Xiu Fangtang vom Tempelverein kümmert sich zusammen mit Ling Mai Guan um Besucher. Auch hier im Berliner Tempel drängeln sich dann die Gläubigen, erzählt Guan. Und fast, als sei der Geschäftsfrau die handfeste Glaubensübung peinlich, steuert sie noch eine andere Deutung der Räucherkerzen bei.
Also die andere Weihrauch, die man nicht sehen könnte, das von unser Herz. Gute Gedanken machen, was Gutes tun. Rede ist auch was Gutes. Dadurch entsteht auch sogenannt ein Herzweihrauch.
Die Tempelvorsteherin Miao Xiang nickt. In ihrer grauen Ordenstracht und im kahlgeschorenen Schädel ist sie auch im Alltag als buddhistische Nonne erkennbar. Der Tempelvorsteherin ist noch ein anderer Gedanke wichtig.
Weihrauch-Bedeutung ist vergänglich. Das sollten wir auch mal lernen. Wir sollten nicht diesem Weihrauch immer halten. Wir sollten nicht immer diesem Körper, unser Leben, anhaften.
Vom süßlichen Sandelholzaroma indischer Räucherstäbchen bis zum schweren Duft der Räucherkerzen in buddhistischen Tempeln von China bis Berlin. So viele Geruchsnoten, so viele Bedeutungen. Naturverbundenheit, Götterspeise, Glückssymbol und Symbol für die eigene Vergänglichkeit. Was in Rauch aufgeht, wenn Räucherstäbchen und Räucherkerzen brennen, erzählt mehr als nur eine Geschichte.
Wohlgeruch, der zu den Göttern steigt. Gerd Brendel über Räucherwerk in buddhistischen und hinduistischen Traditionen. Weihrauch und Räucherstäbchen, das sind so die traditionellen Düfte, wenn's religiös wird. Jetzt lernen wir einen Forscher kennen, der noch einen Schritt weiter geht. Er entwickelt Düfte, die bereit machen für die verschiedenen religiösen Rituale. Aromatherapie für die Kirche sozusagen. Klaus Deuse weiß mehr.
Wonach es an Weihnachten in deutschen Wohnstuben duftet, das hängt von den lokalen Vorlieben der Bewohner ab. Draußen auf den Weihnachtsmärkten dominiert ein Gemisch aus Bratwurst, Frittierfett und Glühwein. Und drinnen, in den Kirchen, wenn es nach Professor Matthias Sellmann vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung, ZAP, an der Universität Bochum ginge, sollte eine leichte Vanillinnote durch die Gotteshäuser wehen. Und zu Ostern hält er eine florale Duftnote für passend. Sellmann und sein Team haben entsprechende Düfte komponiert und bieten diese in einer Areothek zum Einsatz in kirchlichen Räumen bundesweit an. Einschließlich eines speziellen Duftes für Pfingsten und einem vierten für das übrige Kirchenjahr. Denn Matthias Sellmann ist davon überzeugt,
die Sinnesdimension der normalen Liturgie kann durch die Aerothek und durch Düfte sehr stark bereichert werden. Und so ähnlich wie wir nicht nur die Orgel benutzen in der Liturgie, sondern eben auch andere Instrumente entdeckt werden, so können auch andere Düfte entdeckt werden.
Eben andere Düfte als zum Beispiel der hergebrachte Weihrauch. Nicht mehr losgelassen hat das ZAP-Team um Matthias Sellmann die Idee von der Beduftung kirchlicher Räume seit 2016. Seit einem gemeinsamen Projekt mit dem Kölner Domkapitel im Rahmen der Gamescom, der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele, bei dem der Kölner Dom mit allen Sinnen erschlossen werden sollte. Mit Klang- und Lichtinstallationen sowie einem speziellen Duft namens Silent Mod. An drei Abenden, erinnert sich Sellmann, kamen über 50.000 Menschen in den Dom.
Und tatsächlich ist es so gewesen, dass der Duft die stärkste Wirkung hinterlassen hat.
Entsprechend motiviert entschloss sich das Bochumer ZAP-Team, für die großen Kirchenfeste des Jahres Düfte als zusätzliche Sinnesdimension zu entwickeln, sprich das Christsein auch mit der Nase erfahrbar zu machen durch theologisch durchdachte Düfte. Fachlich unterstützt wurde das Projekt von dem Zellphysiologen und Duftforscher Professor Hans Hatt und Marc vom Ende, einem der profiliertesten Parfümeure der Duftbranche. Den für die Weihnachtszeit kreierten Duft nennt das Team Physis. Dabei handelt es sich um einen holzigen, erdigen Basisduft mit einer leichten Vanillinnote, wobei Matthias Sellmann gleich anmerkt:
Jetzt Achtung, da geht's jetzt nicht um den Anhänger, den man im Auto als Vanilleanhänger an den Rückspiegel hängt und das ganze Auto duftet unangenehm mit so einer Dominanz von Vanille.
Für den weihnachtlichen Duftbezug gibt es eine ganz einfache Erklärung. Vanillin steckt als Grundstoff auch in der Muttermilch.
Vanillin ist eine der zentralen Duftstoffe für den Säugling, für den saugenden, für den gestillten Säugling. Und damit haben wir eine wunderschöne Brücke zu etwas so Basalem, zu etwas so Realistischem, so etwas Wirklichem wie Geburt. Jesus wird geboren, Gott wird Mensch.
Dem Osterduft gab man den Namen Kenosis. Er soll für den Aufbruch und den Übergang vom Tod zum Leben stehen. Neben frischem Zitronenaroma sowie holzig riechenden Duftstoffen enthält Kenosis auch einen leicht bitteren Hauch von Myrrhe. Denn dieser Duft, sagt Matthias Sellmann, darf nicht zu lieblich sein, weil er von Karfreitag herkommen muss und die tiefen Dimension des Opfers umfassen soll.
Jesus am Kreuz wird Myrrhe gereicht zur Linderung seiner Schmerzen, was er ablehnt. Und hier zieht sozusagen die Myrrhe mit durch und sagt: Dieser Sieg des Lebens über den Tod, der ist erkauft.
Dynamis hat man den maritimen Duft zu Pfingsten genannt. Eine Kreation, die das Brausen des Geistes vermitteln soll.
Dieser Duft Dynamis ist leicht, ist flüchtig, ist sehr intellektuell, wenn man so will, und wie ein brausender Wind, also wie eine starke Brise ist er spürbar und riechbar.
Nach Probephasen in kleinen Gemeinden, Altenheimen und Krankenhäusern erreichten das ZAPP-Duftteam um Matthias Sellmann positive Rückmeldungen. Und auch Stefan Böntert, Professor für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, steht dem Projekt aufgeschlossen gegenüber. Schließlich seien sinnliche Erfahrungen eine der Grundlagen von Religion.
Der Mensch ist nicht nur Geist, der Mensch ist vor allem Leib. Er hat nicht einen Leib, sondern ist ein sinnlich verfasstes Wesen. Deshalb, wer mit der Nase erfährt, hat natürlich eine intensivere Erfahrung, ist umgreifend als leiblich-seelische Einheit angesprochen.
Darum hält Stefan Böntert das Projekt auch für eine gute Idee.
Weil es den Kirchenraum mit einem Duft erfüllt, der die Menschen auch leiblich ansprechen kann. Vor einigen Jahren hat ein Theologe gesagt, es kann nicht sein, dass unsere Kirchenräume nach abgestandenem Kerzenqualm riechen.
Für das Duftpaket, das für 150 Euro erhältlich ist, gibt es bereits erste Nachfragen. Zur Freude von Matthias Sellmann, übrigens auch von evangelischen Gemeinden.
Wir sind auch sehr dankbar für die Reaktionen aus dem evangelischen Raum. Das Klischee lautet ja, dass die Evangelischen eine nicht sehr sinnliche Liturgie bevorzugen. Das können wir zumindest von den Nachfragen, die wir uns hier erreichen, nicht bestätigen.
Dass Düfte im Gottesdienst eine sinnliche Bereicherung darstellen können, das kann Susanne Zingel, Pastorin der evangelischen St. Severin-Gemeinde in Keitem auf Sylt, mit einem Beispiel bestätigen.
Ich finde es sehr gut, wenn man kreativ mit Duft und Düften in Kirchen umgeht. So erinnere ich einen wunderschönen Gottesdienst am Heiligen Abend, wo wir kurz vor Beginn jeden Gottesdienstzettel mit echtem, kostbarem Rosenöl beträufelt haben. Und als wir dann in der Christmette gesungen haben, es ist ein Ros entsprungen, hat dieser Rosenduft allen geholfen, noch tiefer in das Weihnachtswunder hineinzuatmen. Ja, hineinzuatmen.
Der Weg zur sinnlichen Vertiefung des Glaubens kann auch durch die Nase führen und das sogar konfessionsübergreifend.
Mehr als nur Duftbäumchen für die Kirche. Klaus Deuse berichtete über eine Initiative, die statt Muffigkeit gezielt ganz andere Gerüche in die Kirchen bringen will.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Der erste Advent ist heute, also beginnt die besinnliche Vorweihnachtszeit und wir reden in dieser Stunde über die sinnlichen Seiten.
Es ging bis jetzt schon um Räucherwerk, um Düfte und vor allem darum, welche religiösen Empfindungen dadurch ausgelöst werden, welche Rituale damit verbunden sind. Und das würde ich gerne noch ein bisschen grundlegender verstehen. Also, wie sind sinnliche Eindrücke und religiöse Erfahrungen miteinander verknüpft? Und mit solchen Fragen beschäftigt sich Isabella Schwaderer. Sie forscht als Religionswissenschaftlerin an der Universität Erfurt genau über die Zusammenhänge von Sinnlichkeit, Ästhetik und Religiosität. Herzlich willkommen, Frau Schwaderer.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie haben sich besonders mit Tanz beschäftigt, darum geht's gleich. Zu Beginn würde ich eine kurze Klärung gerne vornehmen. Wenn wir über den Zusammenhang von Religion und Sinnen oder Sinnlichkeit reden, dann geht es vor allen Dingen um Rituale, also um das, was man tut und nicht um das, was so die Lehre oder die theoretischen Grundlagen sind.
Richtig. Also man kann Religion aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Natürlich ist das jetzt auch in der deutschsprachigen Religionswissenschaft über lange Zeit in erster Linie die Beschäftigung mit Texten gewesen, verschiedener Art, geschriebene, fixierte Texte. Und das ist natürlich nur ein Teil des religiösen Spektrums, das man sich ansehen kann. Und es ist auf jeden Fall noch ein sehr spannendes Feld. Auch die sinnliche Dimension, auch die körperliche Dimension zu betrachten. Also wie interagieren Menschen mit Räumen und welche Rolle spielen dabei sinnliche Eindrücke? Denn der Körper ist ja immer dabei, den kann man nicht einfach negieren.
Ist das etwas, was sich gegenseitig ausschließt? Also im Islam zum Beispiel ist ja diese Annahme, dass der Koran als heiliger Text schön sei, ganz eng mit dem schönen Vortrag verbunden.
Nein, natürlich lässt es sich nicht trennen. Das Beispiel, das Sie genannt haben mit der Koranrezitation, wäre zum Beispiel ein ganz evidentes Beispiel, dass die Schönheit auch ein Teil der religiösen Erfahrung ist. Dieses erhebende Gefühl eines schönen Vortrags sich verbindet mit dem Inhalt des Textes. Also ich würde sagen, es schließt sich überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, es stützt sich gegenseitig und deswegen ist es eine wichtige Dimension.
Bei den Sinnen, die da angesprochen werden, da gibt es natürlich die naheliegenden Sachen, also die Musik, das Hören, das Sehen auch. Interessant finde ich, dass Religionen oft einen Sinn nutzen, den man im Alltag gar nicht so bewusst wahrnimmt. Den Geruch, Weihrauch, Räucherstäbchen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum genau dieser Geruch so wichtig ist?
Ja, also das Riechen, das spricht die tiefsten Schichten unserer Erfahrung an. Ne? Die Wahrnehmung über die Nase, das ist ja wahrscheinlich das, was ein Kind als erstes tut. Neben dem Tastsinn über die Haut. Das heißt, das ist etwas, was man nicht erklären muss. Ja, ein angenehmer Geruch, das entspannt sofort. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass in verschiedenen religiösen Traditionen eben unterschiedliche Hilfsmittel genutzt werden. Das Räuchern als ein ganz wichtiges Element, um Räume zu überhöhen. Es geht ja letztlich auch darum, sich geistig auf einer anderen Ebene zu bewegen. Und eben wenn ein angenehmer Wohlgeruch eben da ist, dann ist es auch ein Zugang zu etwas, was größer ist als man selbst.
Sie forschen jetzt zu einer sinnlichen Dimension, die gleich wirklich den ganzen Körper mit in Anspruch nimmt, nämlich dem Tanz. Wann reicht die körperliche Erfahrung des Tanzes ins Religiöse hinein?
Also wenn man von der Antike her betrachtet, also sagen wir mal von der griechischen Antike, ist ja der Tanz unmittelbar Teil von allen möglichen religiösen Festen gewesen. Man hat getanzt bei den Tragödien. Das ist einfach ein menschlicher Ausdruck, der allein stattfinden kann. Der kann aber auch einen Teil der Gruppe ausmachen. Und damit wären wir auch schon wieder beim Ritualcharakter. Es geht eben beim Tanz um die Interaktion. Das kann die Interaktion der Tanzenden sein. Also die Interaktion der Tänzer untereinander und mit der Umwelt und natürlich auch mit dem Betrachter, denn das dürfte jeder auch aus der persönlichen Erfahrung kennen. Es ist etwas, was einen doch sofort affiziert. Also einen Menschen in körperlicher Bewegung zu sehen, das regt auch an, sich zumindest geistig auch mitzubewegen, diese Bewegungen nachzuverfolgen. Und es gibt also eine sehr enge Verbindung zwischen Tanzenden und Zuschauenden.
Spannend finde ich, dass Sie diese Verbindung zum Religiösen auch so in wirklich in einzelnen Tanzbewegungen festmachen können. Also Sie haben da als Beispiel ein bestimmtes Bewegungsmuster zitiert, nämlich den so nach hinten überstreckten Körper. Also wenn der Tänzer oder häufiger noch die Tänzerin den Kopf so ganz weit zurücklegt, die Arme über den Nacken hinaus nach hinten streckt und den Rücken durchdrückt, also so einen Bogen nach hinten gerichtet aus dem Körper macht. Warum ist das zum Beispiel so eine religionsträchtige Tanzbewegung?
Bestimmte antike Darstellungen gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Es gibt auf griechischen Vasen zum Beispiel Darstellungen von sogenannten Mänaden. Das sind Frauen aus dem Gefolge des Gottes Dionysos. Das ist die Gottheit des Weins, das ist aber auch die Gottheit der religiösen Verzickung und des Wahnsinns. Also es ist eben genau ein veränderter Bewusstseinszustand, der mit dieser Gottheit in Zusammenhang gebracht wird. So diese Mänaden, die das Gefolge des Dionysos bilden, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben ganz wild durch die Wälder tanzen, und die Künstler stellen das so dar, also diese entfesselten Emotionen, dass sie die Körper in, sagen wir mal, unnatürlichen Posen darstellen, und die Pose, die sich durchgesetzt hat, ist die einer nach hinten gebeugten Frau. Und es ist sehr auffällig, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als der Ausdruckstanz in Deutschland sich entwickelte, man mit besonderem Interesse genau solche Darstellungen sich ansah. Die Tänzerinnen imitierten also Posen von antiken Kunstwerken. Mit der Pose des weit nach hinten gestreckten Oberkörpers zeigen also und erleben auch die Tänzerinnen noch einmal diese Erfahrung, die sie aus dem Museum kennen. Also sie imitieren Darstellungen von Mänaden und möchten sozusagen noch einmal dieses als sehr ursprünglich und ganz tief in der menschlichen Entwicklungsgeschichte zurückliegenden religiösen Erfahrung wieder evozieren. Denn es geht ja im Ausdruckstanz auch darum, einfach Alternativen zu finden zur modernen Gesellschaft, zur industrialisierten, verstädterten Zivilisation sozusagen. Und man greift deswegen zurück auf diese ursprünglichen, in Anführungszeichen, Formen.
Es gibt ja auch sogar Heiligendarstellungen, wo die Heiligen auch so einer nach hinten gedrehten Pose die Augen zum Himmel erheben.
Genau, Teresa von Avila oder Katharina von Siena zum Beispiel wird auch so dargestellt in der barocken Kunst Italiens zum Beispiel oder Spaniens. Und das ist eben auch wieder, und wahrscheinlich ist das auch beeinflusst durch die antiken Darstellungen, denn die barocken Künstler haben die natürlich auch studiert, um wieder diese Hingabe an das Göttliche zu schildern. Und interessanterweise sind es ja nun auch weibliche Frauen, die sich eben so ganz hingeben. Also das hat eben auch schon fast eine erotische Konnotation, die eine sehr enge Verbindung von Frau und dem Göttlichen, also Jesus, beinhalten.
Ist jeder Tanz religiös?
Es geht da sicherlich um außeralltägliche Erfahrungen. In dem Moment, wo die Personen, die diese Erfahrungen machen, die als religiös oder spirituell bezeichnen, dann kann man versuchen, die sozusagen aus sich heraus zu verstehen. Ich tue mir ein bisschen schwer damit zu sagen, also religiös bedeutet Doppelpunkt und dann kommt eine ganze Reihe von Bestimmungen. Ja, das ist eine Entscheidung oder es ist das Gefühl der Personen, die das erfahren.
Wenn wir jetzt mal wieder vom Tanz her die Sinne erweitern und auf alle möglichen Sinneseindrücke kommen, ist das eigentlich gleichbedeutend, dass eine die Sinne ansprechende Religion auch eine schöne Religion ist? Also ist die Schönheit da eine Kategorie, die auf jeden Fall da mitgedacht ist?
Nicht unbedingt, würde ich sagen, denn das Spektrum menschlicher Emotionen ist natürlich viel, viel größer als nur das Schöne. Also ich würde sogar sagen, das würde das Ganze sehr verflachen. Im Prinzip sind alle menschlichen Emotionen potenziell auch in religiösen Kontexten zu finden. Man denke zum Beispiel nur an die Trauer. Ja, also zum Beispiel, wenn man sich die Darstellungen der Gottesmutter Maria im katholischen Kontext ansieht, die über ihren Sohn trauert, ja, dann wäre das zum Beispiel eine sehr persönliche Empfindung, die aber auch in einem religiösen Kontext überhöht wird und dann vielleicht Trost spendet, wenn das Ganze in einen höheren Zusammenhang gestellt wird. Auch andere Erfahrungen wie Ekel oder Furcht, all das kann man, wenn man religiöse Darstellungen sich ansieht, auch sehen. Und in religiösen Kontexten werden auch solche Emotionen bewusst hervorgerufen. Das hat sicherlich auch einen kathartischen, reinigenden Effekt, bestimmte Emotionen zu durchlaufen in einem geschützten Raum, zusammen mit anderen, ohne damit allein gelassen zu werden. Möglicherweise wäre das auch eine Erklärung, warum auch eben unschöne Emotionen und Erfahrungen dazugehören.
Aber das heißt, diese sinnliche Dimension von religiöser Erfahrung zielt auf die Gefühle. Das ist die Ebene, die das ansprechen soll.
Ja, der emotionale Aspekt von Religionen ist auch ein lange Zeit vernachlässigter Bereich gewesen, den sich inzwischen auch eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Studien zuwendet.
Liegt da vielleicht aber auch eine Gefahr darin, dass Religion eben, die durch ja, den Vernunftgebrauch ein bisschen eingehegt wurde, wieder entfesselt wird? Also mir fällt ein Beispiel aus der evangelischen Tradition ein, dass aus den Gesangbüchern nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Erfahrung der Gleichschaltung durch Musik im Nationalsozialismus, die ganzen gefühligen Lieder rausgeschmissen wurden, gerade auch die gefühligen Weihnachtslieder, und die jetzt erst so allmählich wieder zurückkommen, also wo man so ein ganz tiefes Misstrauen gegenüber dieser Gefühlsdimension von Religion hatte.
Zweifelsohne. Natürlich sind Emotionen gefährlich unter Umständen, insbesondere wenn sie gezielt eingesetzt werden, um Kollektivgefühle zu erzeugen, die dazu dienen sollen, andere auszugrenzen, ganz unbenommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass das natürlich auch einfach Teile des menschlichen Lebens sind und insofern eigentlich auch Platz haben müssen, um eben nicht ausgelebt zu werden in Kontexten, die gefährlich werden könnten. Also es gibt auch Erörterungen, ob zum Beispiel solche Massenveranstaltungen wie Fußballspiele auch nicht religiösen Charakter haben, aber vielleicht Elemente beinhalten, die durchaus mit religiösem Vokabular beschrieben werden können. Also eben das Gemeinschaftsgefühl, dann das gemeinsame Singen und so dieses sich hochschaukeln der Emotionen, auch körperliche Bewegung dabei ist. Das alles ist sehr interessant, um den Menschen an sich vielleicht etwas in seiner Gesamtheit zu verstehen. Das ist vielleicht auch so mein Take auf die Religionswissenschaft, ist zu sagen, ist eigentlich ist die Religionswissenschaft keine Wissenschaft von Religion, sondern es ist eine Wissenschaft von Menschen, die eben den ganzen Menschen untersucht und zu verstehen sich anschickt mit all seinen Äußerungen.
Die Zusammenhänge von religiöser Erfahrung und Sinnlichkeit. Ganz herzlichen Dank an die Religionswissenschaftlerin Isabella Schwadere.
Ich danke Ihnen.
Wenn Sie ganz tief eintauchen wollen ins Thema, dann empfehle ich eine Auseinandersetzung zum Thema Sinnlichkeit und Religion, die Isabella Schwadere als Mitherausgeberin und Autorin mitgestaltet hat. Das heißt, Annäherungen an das Unaussprechliche, ästhetische Erfahrungen in kollektiven religiösen Praktiken, ist erschienen bei Transkript, und wenn Sie erstmal ausprobieren wollen, ob das ein Buch für Sie ist, der Band ist durch Open Access online auch kostenlos zugänglich. Medizinische Gründe werden oft angeführt, wenn es um die Legalisierung von Cannabis geht. Schmerzlindernd und entspannend soll der Rauch schließlich sein. Aber eigentlich könnte man genauso auch mit religiösen Gründen argumentieren, denn in erstaunlich vielen Zeremonien wird dieser besondere Rauch eingesetzt, von den Rastafari bis zu hinduistischen Riten in Nepal. Wir wiederholen einen Beitrag von Christian Röther über die Religionen und den Rauch.
Ein Mantra zu Ehren des Hindu-Gottes Shiva beim Shivarati-Fest in Nepal. In den Händen halten die Menschen Musikinstrumente und kleine Pfeifen, aus denen weißer Rauch quillt. Dieses Fest lockt jedes Jahr Medien und Touristinnen aus aller Welt an, denn was da qualmt, ist Cannabis.
Generally, cannabis is illegal.
Eigentlich ist Cannabis in Nepal illegal, erklärt der Theologe und Religionswissenschaftler Adolf van der Wald. Außer einmal im Jahr bei diesem Fest. Da wird der Konsum toleriert. Denn das Fest hat eine lange Tradition und das Cannabis soll dabei helfen, sich geistig auf Shiva zu fokussieren. Adolf van der Wald schreibt seine Doktorarbeit an der Universität Göttingen über das Rauchen in den Religionen. Wenn es im religiösen Kontext um Cannabis bzw. Hanf, Gras oder Marihuana geht, dann ist das bekannteste Beispiel wohl nicht das Fest in Nepal, obwohl die Hanfpflanze wahrscheinlich ursprünglich aus Zentralasien stammt. Bekannt gemacht haben diese Art von religiösem Rausch aber die Rastafari. Sie sind vor rund 100 Jahren in einer ganz anderen Ecke der Welt entstanden, auf Jamaika.
I think a common perception about the Rasta movement is that they smoke cannabis just to get high and have fun.
Viele glauben, dass die Rastas Cannabis rauchen, um high zu werden und Spaß zu haben. Aber es ist bei ihnen nicht erlaubt, Cannabis außerhalb von religiösen Zeremonien zu rauchen.
Many that they will actually smoke cannabis.
Rastaman vibration, yeah.
Bob Marley war der bekannteste Vertreter der Rastafari-Religion und auf vielen Fotos ist er mit einem Joint zu sehen. Aber muss man kiffen, um ein Rasta zu sein? Das hat die BBC den Musiker einst gefragt.
Do you have to smoke to be a Rasta?
Name.
Nein, Mann, ruft Marley, aber das Gras helfe beim Nachdenken. Mit anderen gemeinsam nachdenken und diskutieren, das ist ein wichtiger Bestandteil der Rasta-Bewegung. Sie nennen das Reasoning. Und dabei kann auch Cannabis eine Rolle spielen. Kiffen ist bei den Rastas aber keine religiöse Pflicht. Doch das Klischee, dass alle Rastas nicht nur verfilzte Haare haben, Dreadlocks, sondern auch den ganzen Tag high sind, das haftet ihnen hartnäckig an, erzählt eine Rasta aus Berlin, die sich Sister Ifua nennt.
Allein schon die Kopfform mit der großen Mütze, das bringt die Leute dann schon immer dazu, über Aliens zu reden oder über Marge Simpson oder ja, was gibt's? So die Top 10 irgendwie von Sprüchen, die man so jeden Tag hört. So, ach, da ist bestimmt ein Kilo Gras drunter und dieses Zeug erlebst du halt.
Weniger bekannt ist, dass bei den Rastafari alle anderen Drogen verboten sind, selbst Alkohol und Tabak. Und sie sollen auch kein Fleisch essen. Allerdings zieht Rasta, das ursprünglich eine schwarze Befreiungsbewegung war, inzwischen wohl auch viele an, die sich weniger für die Philosophie interessieren, sondern vor allem für die Joints.
Viele haben versucht, eben Rasta zu kompromittieren. Deswegen, man findet sehr weit verbreitet Rasta, die Bier trinken, Rasta, die Fleisch essen. Andere Rasta bezeichnen das dann immer etwas abwertend als sogenannte Chicken Rasta.
Erzählt Dominik Frühwirth, ein Rasta aus Wien, der seine Doktorarbeit über die Rasta-Bewegung schreibt. Aber Rauch kann nicht nur berauschen. Er hat auch eine symbolische Dimension, die von religiöser Bedeutung sein kann. Und das nicht nur bei den Rastas. Denn Rauch steigt nach oben. Ob von Cannabis oder auch von ganz normalem Tabak. Für viele Menschen fühle sich Rauchen heilig an, sagt Adolf van der Wald, weil der Rauch die Welt der Lebenden verlasse und ins Reich der Vorfahren aufsteige, zu den Göttinnen und Göttern. Religiöses Rauchen finde man daher so gut wie überall auf der Welt. Auch als die Europäer nach Amerika kamen, dürften sie Tabak zunächst als Teil religiöser Rituale kennengelernt haben, meint der Religionsforscher. Denn so sei Tabak auf den amerikanischen Kontinenten zumeist verwendet worden. Tabak wuchs ursprünglich nur in Amerika und Australien. Seit 500 Jahren hat er sich aber rasant auf der ganzen Welt verbreitet. Adolf van der Wald ist Südafrikaner und in seiner Forschung stehen die Xhosa im Mittelpunkt. Eine ethnische Gruppe, bei der Tabak in religiösen Ritualen eine zentrale Rolle spielt. Und zwar, um mit verstorbenen Vorfahren Kontakt aufzunehmen.
When an ancestor dies,
die Vorfahren sind in einer anderen Welt, aber haben noch Zugang zur Welt der Lebenden. Wenn du die Pfeife rauchst, die zum Beispiel dein Urgroßvater geraucht hat, lädst du ihn ein in die Welt der Lebenden. So kann er auf dich aufpassen und du besänftigst ihn.
Eine ganz ähnliche Rauchsymbolik gibt es übrigens auch im Christentum, beim Weihrauch.
Der Unterschied ist natürlich, dass Weihrauch nicht geraucht wird, aber man atmet den Rauch trotzdem ein. Die Idee ist beim Weihrauch ganz ähnlich wie beim Tabak. Der Rauch steigt nach oben. So entsteht das Gefühl, dass die Seelen nach oben steigen.
So verbindet der Rauch religiöse Rituale, die auf den ersten Blick sehr verschieden sind. Eine katholische Messe, eine Ahnenfeier in Südafrika, ein Hindu-Fest für den Gott Shiva oder ein Reasoning bei den Rastafari.
Ein ganz besonderer Geruch, Cannabis und seine religiöse Verwendung, Christian Röther berichtete. Religionen können Sie im Radio hören, immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft gibt's auch im Deutschlandfunk, werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.